Inforadio Podcast.
Berlin lockert seine Corona-Eindämmungsmaßnahmen, aber irgendwie fühlt sich damit niemand in der Politik so richtig wohl, denn die Infektionszahlen steigen weiter an. In Brandenburg ist derweil immer noch unklar, ob der rechtsextreme Fraktions- und Landeschef Andreas Kalbitz überhaupt noch in der Partei bleiben darf. Das sind zwei der Themen, denen wir uns in dieser Woche im landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg widmen. Mein Name ist Sebastian Schöbel.
Wir wollen noch nichts zurücknehmen an Lockerungen, auch nicht jetzt mit den aktuellen Vorkommnissen, aber wir trauen uns noch nicht alles zu an weiteren Schritten.
Mit diesen Worten gab Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller in dieser Woche weitere Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen bekannt und machte deutlich, die Corona-Disziplin der Berlinerinnen und Berliner dürfe jetzt nicht nachlassen, denn die Infektionszahlen steigen wieder. In den Bezirken Neukölln und Friedrichshain mussten bereits ganze Wohnblöcke in die Quarantäne geschickt werden. Trotzdem gibt es ab diesem Wochenende in Berlin keine Kontaktbeschränkungen mehr. Man darf sich also im privaten Rahmen wieder mit mehr als einem anderen Haushalt treffen, mit Maske und Gebühren im Abstand von 1,50 Meter natürlich. Gleichzeitig gilt in Bussen und Bahnen, wer ohne Maske erwischt wird, der muss nun ein Bußgeld zahlen. Mindestens 50 Euro werden dann fällig. Weite Teile der Wirtschaft, vor allem in der für Berlin wichtigen Veranstaltungsbranche, leiden weiter unter den Corona-Bedingungen. Nun schiebt der Senat ein weiteres millionenschweres Hilfspaket an. Allerdings nicht ganz freiwillig. Die Koalitionsfraktionen im Parlament haben darauf gepocht. Christoph Reinhardt berichtet.
Rund 1,3 Milliarden Euro für Berlin aus Bundesmitteln erwartet der Senat und legt noch 525 Millionen zusätzlich aus Landesmitteln drauf, um Berliner Besonderheiten abzudecken, vor allem bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Allein 90 Millionen Euro stellt der Senat ihnen zur Verfügung, damit sie ihre Gewerbemieten bezahlen können. Digitalisierungsprojekte werden ebenfalls besonders bezuschusst. Einen Förderfonds gibt es für Kongress- und Messeveranstalter. Start-ups bekommen Kredithilfen. 80 Millionen Euro stehen für Soloselbstständige zur Verfügung. Profitieren sollen aber auch Familien, für deren Kinder es keinen Anspruch auf Notbetreuung gibt. Weitere Mittel gibt es für Vereine, Studierende, Künstler und ihre Projekte.
Während auf der einen Seite also mehr Corona-Soforthilfe in Berlin fließen soll, gibt es wegen der bereits ausgezahlten Millionen Ärger. Weil Anträge nicht ordentlich geprüft worden seien, haben Ermittler des Landeskriminalamtes nach Recherchen des ARD-Magazins Kontraste schon früh vor Betrug gewarnt. Jenny Barke berichtet.
Die Berliner Investitionsbank, kurz IBB, während der Corona-Krise im Höhenrausch. Insgesamt rekordverdächtige 1,3 Milliarden Euro Corona-Soforthilfe vergab die Bank fast ungeprüft an die Antragsteller. Das Geld stammt überwiegend aus Bundessteuermitteln. Ohne Identitätsprüfung war es auch Betrügern ein leichtes, die Soforthilfen zu erhalten. Bereits Anfang April hat das Berliner Landeskriminalamt die Investitionsbank vor dem möglichen Betrug gewarnt und wenigstens, Zitat, einfache Prüfmaßnahmen gefordert. Denn ohne Prüfung lade das Verfahren geradezu zu Betrug ein, sagt Frank Worm vom LKA Berlin.
Wir wissen, dass die IBB aufgrund des politischen Willens hier keine großartigen Prüfungen am Anfang vorgenommen hat. Dadurch ist es natürlich die Tatgelegenheit zum Betrügen sehr groß gewesen.
Leichtfertig war die Vergabe im Vergleich zu allen anderen 15 Bundesländern, die die Identität der Antragsteller und die Existenz der Firma überprüft haben, anhand von Ausweis- oder Gewerberegisterabfragen. Nur in Berlin nicht. Von der IBB heißt es, die Anträge seien durch die angegebene Kontonummer geprüft worden. Mit diesem Prinzip könnten keine Betrüger entdeckt werden, sagt dagegen Martin Heger, Professor für Strafrecht an der Humboldt-Universität Berlin.
Ich sehe diese Erklärungen so, dass man eben nicht offen sagen wollte, so richtig geprüft wird da nicht, die Daten werden für bare Münze genommen.
ARD-Kontraste gegenüber verteidigt IBB-Direktor Jürgen Allerkamp das Verfahren und bestreitet den Vorwurf. Es seien trotzdem 6% aller Fälle abgelehnt worden.
Dieses Haus hätte bei der Ausstattung, die wir personell haben, keine andere Chance gehabt, als in einem digitalisierten Verfahren mit technischen Prüfroutinen und Einzelfallprüfung und einer nachgelagerten Kontrolle operieren zu können. Wir würden dieses Verfahren auch beim nächsten Mal so wieder einsetzen.
Dabei führt eine genaue Prüfung zu Ablehnungen, das zeigt der Vergleich mit anderen Bundesländern. Mit seinen 3,7 Millionen Einwohnern und knapp 270.000 Bewilligungen hat Berlin mehr Soforthilfen vergeben als das doppelt so bevölkerungsreiche Niedersachsen oder das fast viermal so große Bayern. Die laxe Praxis in Berlin, sie gerät nun in den Fokus der Bundespolitik und der Länder. FDP-Bundestagsabgeordneter Wolfgang Kubicki fordert nun Konsequenzen.
Berlin macht sich ja selbst zum Gespött aller anderen Bundesländer. Und der Bund hat ja bereits erklärt, dass er dort, wo Gelder unzureichend geprüft worden sind, wo sie ohne dass Personalkosten beispielsweise eingerechnet werden durften, ausgezahlt worden sind, dass diese Rückforderungen an Land Berlin gerichtet werden.
In fast 900 Fällen ermittelt die Berliner Polizei nun wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs. Täglich kommen rund 20 Fälle hinzu. Die Dunkelziffer könnte erheblich höher liegen. Aus Regierungskreisen hat Kontraste erfahren, dass die Bundesregierung davon ausgehe, dass Berlin womöglich eine hohe Summe der Mittel an den Bund zurückzahlen muss.
Berichtet Jenny Barke. Kommen wir nach Brandenburg. Vor ein paar Jahren haben ja ein paar besonders lustige Zeitgenossen eine spezielle Webseite für die Dauerbaustelle des Flughafens BER gemacht. Auf dieser Webseite wird nur eine einzige Frage beantwortet. Ist der BER schon fertig? So eine Seite könnte man inzwischen auch für den AfD-Politiker Andreas Kalbitz einrichten. Mit der Frage, ist Andreas Kalbitz noch in der AfD? Weil es diese Webseite noch nicht gibt, habe ich bei meinem Kollegen aus der landespolitischen Redaktion des RBB in Potsdam, Oliver Schosch, nachgefragt. Der musste sich übrigens wegen einer Bombenentschärfung in der Potsdamer Innenstadt mit seiner ganzen Übertragungstechnik in ein Café retten. Also, Oliver Schosch, ist Andreas Kalbitz nun noch AfD-Mitglied oder nicht?
Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt etwas sage, dann kann das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung auch wieder völlig anders sein. Also Fakt ist, am 15. Mai hat der AfD-Bundesvorstand per Abstimmung Kalbitz aus der Partei rausgeworfen. Freitag vor einer Woche ist Kalbitz dann erfolgreich dagegen vorgegangen vor einer Zivilkammer des Berliner Landgerichts. Das Gericht sagt, Kalbitz bekommt seine Mitgliedschaft und all seine Rechte zurück, bis final entschieden wurde. Und das muss eben ein parteiinternes Schiedsgericht machen. Der Fall liegt also jetzt bei einem AfD-internen sogenannten Bundesschiedsgericht. Und jetzt haben wir eben in dieser Woche die Information bekommen, dass dieses Schiedsgericht wohl entschieden hat, dass Kalbitz bis zur finalen Entscheidung wieder draußen bleiben soll aus der Partei. Jetzt gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob er nun drin ist oder nicht. Der AfD-Rechtsexperte Roland Hartwig sagte im Inforadio-Interview am Freitag, es zählt, was das Landgericht entschieden hat, also dass Kalbitz drin ist. Andere wiederum sehen ihn draußen. Man kann nur sagen, die finale Entscheidung, die soll nach ARD-Informationen so in einem Monat fallen.
Wie muss man sich das eigentlich im Landtag zu Potsdam vorstellen? Wie tritt denn die Fraktion der AfD in diesen Tagen öffentlich auf?
Also die Fraktion, die präsentiert absolute Geschlossenheit. Kalbitz saß ja die ganze Zeit über, auch als er aus der Partei draußen war, im Landtag, im Plenarsaal, in der ersten Reihe, also da, wo man als Fraktionsvorsitzender sitzt. Also er ist da nicht gewichen. Nur bei den Pressekonferenzen, wenn es dann um AfD-interne Dinge ging, da wurde dann der parlamentarische Geschäftsführer vorgeschickt, also Dennis Holoch. Das ist so ein 30-jähriger Lehrer aus Potsdam, ein ziemlich smarter, einer der besten Redner der AfD-Fraktion. Aber seitdem Kalbitz dann wieder drin ist, da treten dann Kalbitz und Holoch gemeinsam wieder auf vor der Presse. Von einzelnen Hinterbänklern gibt es sowas wie stille Kritik. Am Dienstag gab es ja die Abstimmung, ob Kalbitz wieder Fraktionschef werden soll. Und da gab es 16 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Wir kennen bislang einen dieser Abweichler, Steffen Kubicki, ein Abgeordneter aus Peitz bei Cottbus, der hat sich kritisch geäußert. Er sagt, dass ihn die ganze Diskussion um Kalbitz nervt, dass das der Partei schadet und er wolle doch einfach nur Politik für die Lausitz machen. Also sowas wie vorsichtige Kritik. Er sagt, er bekommt dafür parteiintern auf den Deckel, aber so, dass er es noch aushalten könne. Aber das alles zeigt schon, Kalbitz ist in Brandenburg in der AfD schon extrem mächtig.
Die Brandenburger AfD wird ja nun auch vom Landesverfassungsschutz offiziell beobachtet. Welche Rolle spielt denn dabei die Personalie Andreas Kalbitz?
Also natürlich spielt Kalbitz da eine wichtige Rolle. Allerdings nannte der Vorsitzende des Brandenburger Verfassungsschutzes Jörg Müller ausdrücklich auch Verfehlungen anderer AfD-Politiker oder Organe in Brandenburg. Zum Beispiel Geschichtsrevisionismus beim stellvertretenden Landesvorsitzenden Daniel Freiherr von Lützow. Der soll geäußert haben, dass die SPD in der Weimarer Republik schuld an den deutschen Angriffskriegen gewesen sei. Und dem AfD-Kreisverband Oder-Spree warf Müller Verächtlichmachung der Demokratie vor. Denn der Kreisverband, der hatte von einer konstruierten Corona-Notsituation gesprochen, die dazu diene, das Grundgesetz zu brechen. Das sei Verächtlichmachung der Demokratie. Und Innenminister Stübgen, der sprach von einer zunehmenden Radikalisierung der Brandenburger AfD, von Kontakten ins rechtsextreme Milieu, also zur Identitären Bewegung, zur Zeitschrift Compact oder zum Verein Zukunft Heimat, dessen Chef Christoph Berns sitzt ja auch für die AfD im Landtag. Also laut dem Innenministerium kommt da einiges zusammen, auch ohne Kalbitz.
Sagt Oliver Schosch, landespolitischer Korrespondent des RBB in Potsdam. Vielleicht tut dem ein oder anderen die politische Sommerpause jetzt auch ganz gut. Familien jedenfalls dürften nach Wochen des Lockdowns die Ferien gerade sehr gut gebrauchen können. Aber auch für Schülerinnen und Schüler, die Corona-bedingt verpassten Lehrstoff nachholen wollen, gibt es in Brandenburg Hilfe. Rund 2,7 Millionen Euro will die Regierung ausgeben, um Kinder in den Ferien zu betreuen und Lerninhalte nachzuholen, sagte unter der Woche SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Die Betreuung soll nicht nur in der Schule stattfinden, auch Ferienlager seien denkbar.
Von daher versuchen wir an der Stelle mehrere Fliegen mit einer Klappe zu erschlagen, wie das ja so im Volksmund so schön heißt. Niederschwellige Bildungsangebote, Kinder wieder und Jugendliche zusammenzuführen, Familien zu entlasten bei der Betreuung und auch Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen unterstützen, die in der Vergangenheit im Lockdown natürlich erheblichen wirtschaftlichen Belastungen ausgesetzt waren.
Solche freiwilligen Angebote gibt es auch in Berlin. Und mit einer Durchschnittsnote von 2,3 fiel der Abischnitt in Berlin sogar erstaunlich gut aus, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann. Der Landesschülerausschuss aber zieht eine insgesamt kritische Bilanz des zurückliegenden Schuljahres. Der Corona-Krise sei der Berliner Bildungssektor jedenfalls nicht gewachsen gewesen.
Die soziale Ungleichheit hat sich in der Corona-Zeit vertieft, meint der Vorsitzende des Landesschülerausschusses Miguel Gongora. Denn Schüler ohne Internetzugang und ausreichend digitale Geräte seien stärker benachteiligt gewesen. Gongora fordert daher, Schüler und Schulen besser digital auszustatten, um den Lernstoff jederzeit für alle sicherzustellen. Wegen Corona hatten die Schüler zunächst zu Hause gelernt. Als die Schulen schrittweise öffneten, wurden Schüler in kleinen Gruppen unterrichtet, jeweils stunden- und tageweise. Zudem erhielten sie weiter Fernunterricht.
Berichtet Kirsten Buchmann. Nachholbedarf hat auch die Berliner Politik. Und zwar bei der Gleichstellung von Mann und Frau. Mit knapp über 30% der Mandate sitzen im Bundestag heute so wenig Frauen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Auch im Berliner Abgeordnetenhaus nimmt die Frauenquote weiter ab. Eine neue Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung hat das Missverhältnis nun dokumentiert. Nina Amin war bei der Online-Vorstellung der Studie dabei.
Besorgniserregend nennen es die Verfasserinnen der Studie, wie weit entfernt Frauen mehr als 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts von einer gleichberechtigten Teilhabe an Politik sind. Im Bund und in den Ländern nimmt der Anteil weiblicher Abgeordneter seit Jahren ab. Auch in Berlin, wo das Abgeordnetenhaus zu 33% aus Frauen besteht.
Im Ranking der Großstädte nimmt Berlin auch hier nur eine mittlere Position ein. Städte wie Erlangen, Ulm, Wolfsburg haben alle weit über 40%.
Sagt Helga Lukuschat, Autorin von Frauenmacht Berlin. Zwischen den Berliner Parteien gäbe es große Unterschiede. Für Linke und Grüne sitzen mehr Frauen als Männer im Berliner Parlament. Für die SPD knapp 40%. Bei CDU, AfD und FDP ist nicht mal ein Viertel weiblich.
Die Berliner Hauptstadt-CDU und auch die Berliner Hauptstadt-FDP bleiben deutlich hinter dem zurück, was sie im Bundestag erreichen. Und sie bleiben auch deutlich hinter dem zurück, was sie an Parteimitgliedern haben.
Dass es so wenige Frauen in die Parlamente schaffen, habe viele Gründe, sagt Lukuschat. Je nach Partei werde viel bzw. gar nichts dafür getan, dass Frauen weiterkommen. Grüne und Linke seien positive Beispiele. Bei den anderen Parteien kämen wenige Frauen über ein Direktmandat ins Parlament. Die aussichtsreichsten Plätze in den Wahlkreisen gingen an Männer. Und Sitzungszeiten in den Parlamenten seien oft familienunfreundlich. Während der Corona-Krise habe sich beispielsweise gezeigt, dass digitale Versammlungen besonders für Frauen Vorteile bringen.
Wir hören auch, dass die Frauen diese neuen Medien Zoom oder was auch immer sehr, sehr gerne annehmen, während es doch oft auch den einen oder älteren Herrn gibt, der sich da verweigert und der eher so sein Althergebrachtes haben möchte.
Denn politisch aktive Frauen gibt es in Berlin. Das zeigt ein Blick in die Bezirksverordnetenversammlungen. Dort liegt der Frauenanteil mit knapp 40% höher als im Abgeordnetenhaus. Für die Verfasserinnen der Studie ein Zeichen, dass der Karriereweg nach oben durchlässiger werden muss. Dafür brauche es das Paritätsgesetz, meint Nora Langenbacher von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ohne verbindliche Vorgaben durch den Gesetzgeber, ohne auch ein Sicherstellen einer Ergebnisgleichheit durch ein Wahlrecht, das eben Frauen und Männer auch einen Zugang garantiert, scheint es nicht zu klappen.
Brandenburg und Thüringen haben schon ein Paritätsgesetz beschlossen. Auch für die rot-rot-grüne Berliner Koalition ist die Gleichstellung von Frauen und Männern im Parlament erklärtes Ziel. Beschlossen ist das verfassungsrechtlich umstrittene Gesetz aber noch nicht. Dass es noch pünktlich zur Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr kommt, ist allerdings eher unwahrscheinlich.
berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Nina Amin. Und das war der politische Rückblick für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel.
Inforadio Podcast.